aus Psalm 44, die Verse 2 bis 27 in der Übersetzung Hoffnung für alle. Gott, mit unseren eigenen Ohren haben wir es gehört. Unsere Väter haben uns davon erzählt, was für große Taten du zu ihrer Zeit vollbracht hast. Doch das liegt schon lange zurück. Du selbst hast fremde Völker aus dem Land vertrieben und es zur Heimat unserer Vorfahren gemacht. Die Völker, die dort wohnten, hast du zerschlagen, damit unser Volk aufblühen und sich entfalten konnte. Unsere Vorväter haben das Land in Besitz genommen. Aber nicht ihre Schwerter, nicht ihre eigene Kraft verhalf ihnen zum Sieg. Nein, du hast machtvoll eingegriffen und für sie gekämpft. Du hast sie durch deine Gegenwart gestärkt, denn du hattest sie lieb. Du bist mein Gott und mein König. Auf deinem Befehl erringt Israel den Sieg. Mit deiner Hilfe unterwerfen wir die Feinde. In deinem Namen bezwingen wir die Gegner. Ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen. Mein Schwert garantiert mir nicht den Sieg. Du allein befreist uns aus der Gewalt unserer Feinde. Du lässt alle scheitern, die uns mit ihrem Hass verfolgen. Wir sind stolz auf unseren Gott. Darum hören wir nicht auf, dir zu danken, Herr. Und dennoch hast du uns jetzt verstoßen. Mit einer Niederlage hast du Schande über uns gebracht. Als unsere Truppen zum Kampf ausrückten, zogst du nicht mit. Du sorgtest dafür, dass unsere Feinde uns in die Flucht schlugen. Ohne jeden Widerstand plünderten sie uns in ihrem Hass aus. Du selbst hast uns ans Messer geliefert. Sie haben uns abgeschlachtet wie Schafe. Wer mit dem Leben davonkam, wurde unter fremde Völker zerstreut. Du hast dein Volk zu einem Spottpreis verkauft. Und was hast du nun davon? Nichts. Du lässt unsere Nachbarvölker uns verhöhnen. Nur noch Verachtung haben sie für uns übrig. Unter den fremden Völkern ist unsere Niederlage schon sprichwörtlich. Sie schütteln den Kopf über uns. Täglich habe ich meine Schande vor Augen. Die Schamröte steigt mir ins Gesicht, wenn ich höre, wie uns die Feinde demütigen, ja, wie diese Rachgierigen über uns lästern. Das Unglück ist über uns gekommen, obwohl wir dich nicht vergessen haben. Nie haben wir deinen Bund mit uns gebrochen. Niemals sind wir dir untreu geworden, auch deine Gebote haben wir befolgt. Und doch hast du uns zerschlagen, wie Schakale hausen wir in Ruinen. In tiefer Dunkelheit hältst du uns gefangen. Hätten wir dich, unseren Gott, vergessen und fremde Götter angebetet, dann hättest du es ja sofort bemerkt, denn du kennst unsere geheimsten Gedanken. Aber unser Unglück hat einen anderen Grund. Weil wir zu dir gehören, werden wir überall verfolgt und getötet, wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Wach auf, Herr, warum schläfst du? Wach auf und verstoße uns nicht für immer. Warum verbirgst du dich vor uns? Hast du unsere Not und unser Elend vergessen? Die Schande drückt uns zu Boden. Besiegt liegen wir im Staub. Greif ein und komm uns zur Hilfe. Erlöse uns, weil du uns doch liebst.
Ja, vor der Predigt möchte ich mich kurz vorstellen. Es kennen mich, glaube ich, nicht alle. Ich heiße Regina Lubatsch. Bis zum Sommer war ich Grundschullehrerin in Bad Oeynhausen. Jetzt bin ich Rentnerin, habe Zeit und habe Interesse an der Predikantenausbildung. Also das sind Leute, die ehrenamtlich Gottesdienste leiten und Abendmahl austeilen dürfen. Und Andreas meinte, bevor ich die Ausbildung eventuell anfange, sollte ich doch mal eine Predigt ausarbeiten und auch halten. Und das ist jetzt die heute Morgen. Und dann entscheidet das Presbyterium, ob ich die Ausbildung machen darf oder nicht. So, ich hoffe, ihr habt den Predigttext noch im Ohr. Die eine oder der andere wird sich bestimmt gefragt haben, was macht solch ein Predigttext am zweiten Advent? Es handelt sich um den Wochenpsalm für die nächste Woche. Gott, hast du uns vergessen? Wir brauchen dringend deine Hilfe, aber sie bleibt aus. So wendet sich der Psalmbeter in Psalm 44 an Gott. Interessant ist, dass er sich in seiner schwierigen Situation nicht enttäuscht oder deprimiert von Gott abwendet, so nach dem Motto, Gott scheint sich nicht für mich zu interessieren. Beten nützt ja doch nichts, ich gebe auf. Sondern er wendet sich klagend mit seinem Problem an Gott und hält an ihm fest, obwohl Gott abwesend zu sein scheint. Dieser Psalm gehört zu den sogenannten Klagepsalmen. Es gibt zwei Gruppen. Mal schildert ein Einzelner Gott seine Not. Es gibt auch Klagepsalmen des ganzen Volkes. In Psalm 44 spricht der Beter mal als Einzelner und mal als Vertreter seines ganzen Volkes. Die Menschen der Bibel scheuten sich nicht, Gott ihre Fragen zu stellen. Sie machten aus ihren Klagen und sogar Anklagen Gebete. Sie nahmen ihre Fragen nicht als Ausweichmanöver, um Gott den Rücken zu kehren. Sie blieben mit ihren Klagen und Fragen vor Gott stehen. Anlass zur Klage konnte Verschiedenes sein. Krankheit, Hunger, Dürre, feindliche Bedrohung, Krieg. Vermutlich stammt der Psalm von einem König. Wann er gelebt und was er genau erlebt hat, ist unbekannt. Typisch für Psalmen ist ja Folgendes. Einmal hat ein Psalmbeter Worte für seine konkrete Situation gefunden. Aber durch die Jahrhunderte hindurch haben sich Menschen in anderen vergleichbaren Lebenslagen in den Formulierungen wiederfinden können und sie zu ihrem eigenen Gebet gemacht. Die Psalmen helfen ihnen, in ihrer ähnlichen, aber neuen Situation etwas zum Ausdruck zu bringen, was sie selbst vielleicht nicht so leicht in Worte fassen könnten, wofür ihnen selbst die Worte fehlen. Das gilt auch für den Psalm 44. Er lässt sich folgendermaßen gliedern. Erstens, Gott, du hast uns in der Vergangenheit geholfen und kannst das auch jetzt noch tun. Zweitens, du scheinst gerade zu schlafen, uns geht es sehr schlecht. Drittens, uns ist nicht bewusst, gesündigt zu haben. Und viertens, darum hilf uns wieder. Zum ersten Punkt, Gott, du hast uns in der Vergangenheit geholfen. Solch eine Aussage können viele von uns bestätigen. Auch wir haben erlebt, dass Gott Bitten erhört und positiv in unser Leben eingegriffen hat. Der Psalmbeter blickt auf die Erfahrungen von Gottes Hilfe in der Geschichte Israels zurück. In der Bibel wird das Entstehen des Volkes Gottes von Beginn an als zielgerichtetes Wirken Gottes in der Geschichte dargestellt. Gott teilt Mose mit: Ich bin der Herr. Euren Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob bin ich als der allmächtige Gott erschienen. Aber meinen Namen, der Herr, habe ich ihnen nicht offenbart. Ich habe mit ihnen meinen Bund geschlossen und versprochen, ihnen das Land Kanaan zu geben, in dem sie als Fremde gelebt haben. Josua wird als Nachfolger von Mose beauftragt: Sei stark und mutig, denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe, und du wirst es den Israeliten geben. Die Völker, die im Land Kanaan gelebt haben, werden vertrieben bzw. vernichtet. Dies wird als Strafe für ihren grausamen Götzendienst verstanden. Es fällt uns schwer, das vom Neuen Testament und dem Gebot der Feindesliebe in dieser Form nachzuvollziehen. Aber es war so. Gott hat in die Geschichte eingegriffen und dem Volk das versprochene Land gegeben. Es ist immer wieder das Bekenntnis: Hätte Gott uns nicht geholfen, hätten wir keine Chance gehabt. Im weiteren Verlauf der Geschichte wird immer wieder klar: Wenn das Volk auf Gott hört und ihm gehorcht, unterstützt er es. Betet es die Götzen der umliegenden Völker an, zieht Gott sich zurück oder straft sein Volk. Dies wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Die Väter haben es ihren Kindern erzählt. Damit sollten diese ermutigt werden, sich auf den lebendigen Gott einzulassen. Sie sollten wissen, dass Gott Interesse an einer Beziehung zu seinem Volk und zum Einzelnen hat. Hier steht in Vers 1: Gott, mit unseren eigenen Ohren haben wir es gehört. Unsere Väter haben uns erzählt, was für große Taten du zu ihrer Zeit vollbracht hast. Im Volk Israel wurde und wird großer Wert darauf gelegt, dass nicht vergessen wird, was Gott für das Volk getan hat. Eine Frage an uns ist, welche Eltern erzählen den Kindern und Jugendlichen heute, was sie selbst oder andere mit Gott erlebt haben? Wer, das müssen nicht die Eltern sein, liest den Kindern aus der Kinderbibel vor oder erzählt ihnen im Kindergottesdienst der Jungschar von Gott und Jesus? Wer leitet sie zum Beispiel mit den tollen Heften vom Bibellesebund zum eigenen Bibellesen an? Ich habe draußen Probeexemplare für alle Altersgruppen ausgelegt. Was haben wir selbst mit Gott erlebt und können es anderen weitererzählen? Meine Eltern haben mir zum Beispiel erzählt, dass sie von Anfang an in ihrer Ehe, auch als sie noch ganz wenig Geld hatten, immer 10% von ihrem Geld gespendet haben. Ihre Erfahrung war, dass sie trotzdem immer genug oder sogar noch mehr als das hatten. An welche Situationen können wir selbst uns erinnern, in denen wir Gottes hilfreiches Eingreifen selber erfahren haben? Es lohnt sich, das aufzuschreiben, damit man sich in kritischen Situationen daran erinnern kann, Gott hat mir damals geholfen, das habe ich selbst erfahren, das schafft mir jetzt eine Basis, um ihm auch in Zukunft zu vertrauen. Der Psalmbeter bringt zum Ausdruck, du hast uns in der Vergangenheit geholfen und du kannst das auch jetzt noch tun. Er schließt ein persönliches Bekenntnis an. Du bist mein Gott und mein König. Es sind Hoheitsbezeichnungen, die große Achtung ausdrücken. Er formuliert sie persönlich, mein Gott und mein König. Er spricht Gott sein tiefes Vertrauen aus. Wenn du eingreifst, werden unsere Feinde besiegt. Ihm ist bewusst, dass er selbst und auch das Volk keine Chance haben, mit eigenen Mitteln gegen die Feinde anzukommen. Aber er hofft darauf, dass Gott übermächtig eingreift und ihnen hilft. Israel versteht sich als Zeuge für Gottes Handeln in seiner Geschichte. Mit seinem Untergang sieht es Gottes Ehre in Gefahr. Die Beter des Alten Testaments wissen noch nicht um die Möglichkeit, dass Gott auch im Leiden und Sterben verherrlicht werden kann und erst recht danach. Um seiner Ehre willen soll Gott eingreifen. Zunächst erscheinen uns, die wir vom Neuen Testament herkommen, diese Passagen schwer verdaulich. So darf man doch nicht über seine Feinde denken, beziehungsweise sogar in dieser Weise mit ihnen umgehen wollen. Aber verdrängen wir solche Stellen nicht vorschnell mit dem Hinweis auf Vergebung und Feindesliebe. Nicht erst die moderne Gesprächstherapie hat entdeckt, wie befreiend es wirken kann, wenn man einmal deutlich und eventuell auch drastisch formuliert, was einem Mühe macht, was man sich wünscht. Eine gute Freundschaft verträgt das und Gott erst recht. Die Psalmen zeigen, wir müssen unsere Gefühle vor Gott nicht zurückhalten, verdrängen. Denn Gott kennt unsere Gefühle ja schon lange und von ferne nur wir oft nicht, weil wir meinen, ohne Aggressionen seien wir frömmer. Der Psalmbeter ermutigt uns, lieber Gott die Verzweiflung ins Gesicht zu schreien, als ihm fromm geheuchelt gegenüberzustehen oder ihm ablehnend den Rücken zu kehren. Im Hebräischen kann dasselbe Wort mit Eng und Feind übersetzt werden. Meine Feinde sind also die, die mir das Leben eng machen. So können die Psalmen eine Anleitung dazu sein, sich in der Enge Luft zu verschaffen. Wir dürfen vor Gott ganz ehrlich aussprechen, wie es uns geht. Unsere Feinde im übertragenen Sinn können sein Krankheit, Mutlosigkeit, feindlich gesinnte Mitmenschen, Sorgen, die uns bedrängen. Das Besondere an den Psalmen ist, dass die Formulierungen offen sind für verschiedene Nöte. So konnten sich über die Jahrhunderte hinweg Menschen in ganz unterschiedlich konkreten Situationen darin wiederfinden. Seit dem Neuen Testament gilt, statt blinden Hass dauerhaft zu pflegen, sollen wir in Hoffnung für den Feind beten. Aus der Feindesliebe Gottes in Christus können wir dafür Kraft schöpfen. Gerade im Erdulden der Feinde, im Leiden und Sterben hat Jesus Gott verherrlicht und Gott bestätigte das am Ostermorgen. Aber trotzdem gilt, wir dürfen in schwierigen Situationen Gott unser Leid klagen. Gott, du scheinst gerade zu schlafen, ist der zweite Punkt. Uns geht es sehr schlecht. Der Psalmbeter sagt fast resignierend, all die guten Erfahrungen mit dir liegen lange zurück. Hier scheut sich der Psalmbeter nicht, Gott ganz massive Vorwürfe zu machen. Zum Beispiel, wer mit dem Leben davon kam, wurde unter fremde Völker zerstreut. Wir leben wie verachtete Tiere in zerstörten Häusern, sind heimatlos und ungeborgen, allen Wetterwidrigkeiten ausgesetzt. Es ist nicht nur dunkel, es herrscht tiefste Dunkelheit. Ein Ausleger drückt es so aus, das Volk liegt in einem Sarg der Hoffnungslosigkeit. Die Niederlage wird nicht einfach als Niederlage gewertet, sondern als Rückzug Gottes. Er hat aus Sicht des Psalmbeters das Volk im Stich gelassen und die Blamage zugelassen. Die Schmähungen, der Spott und die Verachtung sind bittere Erfahrungen. Wir bekommen in den Nachrichten täglich mit, dass viele Menschen in der Ukraine, aber auch in anderen Teilen der Welt diese Erfahrungen teilen müssen. Ihr Leben ist täglich in Gefahr. Viele Menschen werden getötet, vertrieben, hausen in irgendwelchen zerstörten Häusern und Gott greift nicht ein, um all das zu verhindern und dem schnell ein Ende zu machen. Der Psalmbeter sagt sich trotz solcher massiven Leiterfahrungen nicht von Gott los. Er setzt sogar noch einen drauf. Drittens, wir sind uns nicht bewusst, gesündigt zu haben. Wir werden gehasst, weil wir zu dir gehören. Die schwierigen Erlebnisse hätte der Psalmbeter noch verstehen können, wenn das Volk Gott treulos geworden wäre. Aber er stellt fest, das Unglück ist über uns gekommen, obwohl wir dich nicht vergessen haben. Nie haben wir deinen Bund mit uns gebrochen. Niemals sind wir dir untreu geworden. Hätten wir fremde Götter angebetet, dann hättest du es ja sofort bemerkt. Das klingt zunächst vollmundig, aber er weist darauf hin, dass das Volk in dieser Phase seiner Geschichte keine fremden Götter verehrt hat und die Gebote ernst genommen hat. Der Einzelne war sicher nicht vollkommen und hat gesündigt. Er war nicht perfekt. Aber das Volk insgesamt ist nicht von Gott abgefallen und hat nicht überall Götterstatuen aufgebaut und verehrt. Es könnte sich um die Zeit handeln, in der Josia König in Israel war. Der Psalmbeter führt aus, unser Unglück hat einen anderen Grund. Weil wir zu dir gehören, werden wir überall verfolgt und getötet. Diese Erfahrung, verhasst zu sein, nur weil sie Juden sind und an den einen Gott glauben, haben die Juden im Verlauf ihrer Geschichte immer wieder machen müssen. Dem jüdischen Volk ist so viel Leid angetan worden wie kaum einem anderen Volk der Erde. Durch die Jahrtausende hinweg ist es ständig verfolgt worden. Immer wieder wurde es massiv bedrängt oder man versuchte und versucht sogar, es zu vernichten. Der Iran ist Mitglied der UNO. Trotzdem ist es sein deutlich erklärtes Ziel, den Staat Israel zu vernichten. Ähnliches kennen wir aus unserer eigenen Geschichte. Auch in unserer Gesellschaft findet sich leider der Antijudaismus überall wieder. Bei den Rechtsradikalen, den Linksradikalen, im muslimischen Antisemitismus und in der Mitte der Gesellschaft. Die Vorsitzende der jüdischen Kultusgemeinde in Bielefeld empfiehlt den jüngeren Mitgliedern schon seit Jahren, in der Schule oder Straßenbahn auf das Tragen jüdischer Symbole, wie zum Beispiel das Tragen der Kippa, zu verzichten. Sie sagt, ich will einfach nicht, dass ihnen etwas passiert. Den jüdischen Glauben kann man in Deutschland nur innerhalb der Gemeinde offen leben. Daran sieht man die Diskrepanz zwischen dem politischen Anspruch und der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Die Frage für uns ist, an welcher Stelle wir gefordert sind. Wie können wir uns für die Juden, für Israel engagieren und dem Antisemitismus entgegentreten? Christen in vielen Ländern dieser Erde machen ähnliche Erfahrungen. Sie werden gehasst und verfolgt, nur weil sie Christen sind. Die Organisation Open Doors schildert immer wieder, dass es Christen in anderen Ländern genauso ergeht, wie es hier im Psalm beschrieben wird. Sie werden brutal gequält, getötet, entrechtet, aus ihren Dörfern vertrieben, nur weil sie an Jesus glauben. Vor kurzem hatten wir dazu einiges hier im Gottesdienst. Wie unterstützen wir sie mit unseren Gebeten und unseren Spenden? Viertens, darum hilf uns wieder. Der Psalmbeter versucht, Gott wachzurütteln. Wach auf, Herr, warum schläfst du? Wach auf und verstoße uns nicht für immer. Es folgen anklagende Fragen. Warum verbirgst du dich vor uns? Hast du unsere Not und unser Elend vergessen? Er weist noch einmal darauf hin, dass sie als Volk völlig fertig sind. Die Schande drückt uns zu Boden. Besiegt liegen wir im Staub. Mehr geht nicht. Ein Ausleger beschreibt das so, sie sind im tiefsten Elend festgebrannt. Trotzdem und gerade deshalb wendet sich der Psalmbeter an Gott mit drei Aufforderungen. Greif ein, komm uns zu Hilfe, erlöse uns. Seine erstaunliche Begründung dafür ist trotz all der schrecklichen Erfahrungen, weil du uns liebst. Das tiefe Vertrauen zu Gott ist ungebrochen. Daran hält der Beter fest. Ich verstehe das alles nicht, was passiert ist. Aber daran, dass du es gut mit uns meinst, habe ich keinen Zweifel. Auch der Weg Jesu war ein Weg des Leidens. Deshalb müssen auch seine Jünger, also wir, mit ähnlichen Erfahrungen rechnen. Ein gewisser innerer Trotz kommt in folgenden Versen aus dem Römerbrief zum Ausdruck. Mitten im Leid triumphieren wir über alles durch die Verbindung mit Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Wie passt solch ein Text zu einem Adventssonntag? Es ist ja eher eine romantische, idyllische Zeit. Mittendrin dürfen wir Gott schonungslos auf bittere und unverständliche Situationen ansprechen. Das gilt für persönliche Angelegenheiten und auch für nationale oder internationale Situationen. Wir dürfen fragen und klagen, warum, wie lange, wir verstehen das alles nicht. Wir müssen nicht romantisch verklärt die Augen davor verschließen. Advent heißt Ankunft. In diesem Sinn dürfen wir Gott bitten, wieder oder neu in unser Leben und das dieser Welt zu kommen und hilfreich einzugreifen. Dazu gehört dann auch die Bitte um sein endgültiges Wiederkommen. Maranatha, Herr Jesus, komm bald. Zum Schluss möchte ich noch einmal die vier Punkte zum Mitnehmen in Erinnerung rufen. Erzählt anderen, was ihr mit Gott erlebt habt. Haltet es selbst eventuell schriftlich fest, um euch in eigenen Krisenzeiten daran erinnern zu können. Zweitens, wendet euch nicht von Gott ab, wenn ihr sein Schweigen nicht versteht. Sagt Gott schonungslos, wie es euch geht, was ihr euch wünscht, und bleibt mit euren Klagen vor Gott stehen. Drittens, viele leiden, manche nur, weil sie zu Gott oder Jesus gehören. Wir sollen sie unterstützen, finanziell und durch unser Gebet. Und viertens, hört nicht auf zu bitten. Komm, Herr, in unsere geschundene Welt. Und wir dürfen auch bitten, Herr Jesus, komm bald. Amen.